Wie schaut es aus um die digitale Infrastruktur der ca. 40.000 Personen in den bundesdeutschen Justizvollzugsanstalten? MAGA. Lilith Wittmann vermittelt uns einen genaueren Eindruck. Sie selbst bezeichnet sich als Krawall-Influencerin und schwarzen Block der Verwaltungsdigitalisierung und erlangte mediale Aufmerksamkeit durch das Aufdecken von Sicherheitslücken in der Wahlkampf-App CDU Connect im Jahre 2021. Lilith?
Dankeschön. Danke. So, heute reden wir darüber, was passiert, wenn ihr euch mal verhackt, wo er dann hinkommt. Wir reden über Kneste. Vorweg so ein paar Infos, die eigentlich klar sein sollten. Gefängnisse so als Konzept sind richtig, richtig scheiße. Leute wegsperren, das bringt uns als Gesellschaft nicht weiter. Falls ich jetzt in der nächsten halben Stunde so manchmal so sage, so könnte man was besser machen oder so würde es Menschen besser gehen, meine ich im Kontext unseres ziemlich beschissenen Systems. Genau, aber ich finde trotzdem, Knäste müssen abgeschafft werden. Ein paar weitere Infos, die nicht allen immer so klar sind, die aber gleich relevant werden, ist, im Knast verdient man ziemlich wenig Geld. Im Knast, in den meisten Bundesländern, gibt es eine Arbeitspflicht, heißt, ihr müsst arbeiten. Falls ihr nicht arbeitet oder es keinen Job für euch gibt, kriegt ihr knapp 50 Euro Taschengeld. Ihr bekommt ein gewisses Gehalt und normalerweise 3/7 davon dürft ihr dann für Einkäufe des täglichen Bedarfs, also sowas wie Lebensmittel, sowas wie einen Fernseher oder auch sowas wie Telefonie, ausgeben. Und das sind momentan maximal 185 Euro, die man in der Regel dafür zur Verfügung hat. Das klingt jetzt nach nicht viel Geld. Was ihr dabei aber noch bedenken müsst, ist, dass im Knast alles teurer ist. Weil es ist nämlich so, dass ihr im Knast nicht einfach irgendwie eure Lebensmittel dahin bestellen könnt mit Rewe-Lieferservice oder sowas, sondern pro Gefängnis gibt es in der Regel nur einen Lieferanten für Lebensmittel und ein Unternehmen, das Telekommunikation bereitstellt. Und dieses eine Unternehmen jeweils, die haben oft jahrzehntelange Verträge mit den Gefängnissen und können machen, was sie wollen, bis zu einem gewissen Grad. Manchmal wird da eingegriffen, das schauen wir uns gleich noch an. Aber in der Regel sind die Gefangenen dem erstmal ausgesetzt. Und all die Sachen, die wir uns heute anschauen, versuche ich immer, Aussagen und Perspektiven von Gefangenen zu finden, was gar nicht so einfach ist. Ihr werdet sehen, ich habe da viel mit Gefangenenzeitungen gearbeitet, die in einigen deutschen Knästen von den Gefangenen produziert und entweder auch von Gefangenen herausgegeben werden oder von externen Vereinen bzw. den Anstaltsleitern. Und wir beginnen tatsächlich jetzt mit dem Thema digitale Kommunikation für Gefangene. Wir werden nachher uns noch ein bisschen mit der Verwaltung von Gefangenen beschäftigen, aber zuerst Kommunikation. Und das ist, glaube ich, eigentlich völlig klar, dass es super wichtig ist, dass Menschen aus dem Knast mit Menschen draußen kommunizieren können, weil wenn man diesen Anschluss nicht mehr hat, wie soll man denn resozialisiert werden? Also ist völlig klar, dass man irgendwie diesen Zugang zu digitaler Kommunikation im Knast braucht. Und ich habe dazu mal die verschiedenen Möglichkeiten der Kommunikation in Reifegrade unterteilt von man hat eigentlich quasi gar keinen Zugang zu digitaler Kommunikation, was für 20% der Menschen in deutschen Gefängnissen in etwa noch der Fall ist, zu 50% der Menschen haben Zugang zu so einem Flurtelefon. Dieses schöne Exemplar steht in der JVA Tegel Teilanstalt 2 auf dem Flur. Müsst ihr euch so vorstellen, das ist so ein offener Flur über viele Etagen. Wenn ihr da in der Mitte steht und mit Mutti telefoniert, dann kann euch jeder zuhören. Und das ist der einzige Weg, digital nach draußen zu kommunizieren. In gerade progressiveren Bundesländern ist es so, dass in den letzten paar Jahren Haftraumtelefonie eingeführt wurde. Das bedeutet, man hat ein simples Festnetztelefon auf dem Haftraum und ganz wenige Bundesländer oder jetzt bekommt, nimmt jetzt gerade so Fahrt an, auf, da führen Haftraum-Mediensysteme ein. Das heißt, ihr habt so einen 20, 22 Zoll großen Bildschirm. Das ist in der Regel ein Android-Tablet oder sowas, was sich ein bisschen so anfühlt. Und dann habt ihr da manchmal ja so Fernsehen, Radio, ein bisschen Spiele und einen Hauch von Internet. Und in Deutschland gibt es ein einziges Unternehmen momentan auf dem Markt, das über 90% dieses Markts beherrscht. Warum nur 90%? Weil einzelne Gefängnisse kaufen bei diesem Unternehmen Software und machen es dann selber. Aber am Ende des Tages, wenn ihr irgendwo in Deutschland in Haft seid, bekommt ihr digitale Kommunikation von Tilio. Tilio bezeichnet sich selbst als der europäische Marktführer dafür. Die machen das mittlerweile in über 20 Ländern und wurden im Jahr 1998 in Hamburg gegründet. Die sind von hier, nicht weit von hier. Und deren Pitch oder deren Idee war, dass man ein softwaregesteuertes Telefoniesystem für den Strafvollzug hat. Und das fanden Gefängnisse ziemlich gut, weil bis zu dem Zeitpunkt, dass Tilio kam, war es so, dass entweder in Anstalten keine Telefonie möglich war oder dass es Telekom-Telefonzellen in den Anstalten gab. Man kaufte sich eine Telefonkarte und konnte dann jeden anrufen. Und das wollten natürlich Gefängnisse irgendwie ein bisschen mehr kontrollieren. Und dann kam irgendwie Tilio und hat gesagt, ja, wir haben eine tolle Kontrollsoftware. Damit könnt ihr Telefonate abhören, aufzeichnen und könnt limitieren, wer angerufen werden darf. Und das fanden Anstalten so super, dass sie ohne Ausschreibung und ohne alles so um die 2000 rum, zum Beispiel in der JVA Tegel, angefangen haben, diese Systeme einzuführen. Und für die Gefangenen war das tatsächlich damals schon ziemlich scheiße, nicht nur, weil sie nicht mehr jeden anrufen konnten, sondern weil sie vorher über die Telefonzellen telefonieren konnten und über diese Call-by-Call-Nummern, die es damals gab, wo man günstiger telefonieren konnte, was natürlich bei Tilio verboten war, weil man hatte nur 10 Nummern von Verwandten, die freigegeben waren. Und es wurde damals öffentlich kommuniziert, es sei ein bisschen billiger als die Telefonzelle, aber am Ende wurde es eigentlich für alle Leute teurer. Und teuer blieb Telefonieren im Knast dann für eine ganze Zeit. Also wir müssen überlegen, im Jahr 2013 hat es 70 Cent gekostet, um eine Minute im Mobilfunk zu telefonieren. Da haben wir, glaube ich, mit unseren Handys zu der Zeit vermutlich eher so 10, 15 Cent vielleicht bezahlt. Und das wurde auch lange Zeit nicht besser. Hier ein Leserbrief aus einer Zeitung, wo jemand berichtet, ich bezahle momentan 50 Euro die Woche fürs Telefonieren. Und wir haben gerade ja schon gesehen, dass momentan gefangene Menschen aus ihren eigenen Einkommen nur 200 Euro im Monat zur Verfügung haben. Also sprich, wenn ich noch Kaffee kaufen möchte, dann muss das Geld von jemand anderem kommen. Und das lag natürlich daran, dass es nur ein einziges Unternehmen damals schon nur auf dem Markt gab, das sich auf Gefängnisse spezialisiert hat. Und als dann im Jahr 2014 so rum ein zweites Unternehmen kam und als erste Mal so innovative Sachen wie ein Haftraummediensystem angeboten hat, war so ein bisschen die Hoffnung, wenn es zwei Anbieter gibt, vielleicht wird es günstiger. Ist tatsächlich nicht passiert. Es ist nur passiert, dass das Bundesverfassungsgericht irgendwann gesagt hat, es ist nicht so cool, wenn Menschen im Gefängnis so viel Geld bezahlen müssen. Und daraufhin haben erst noch die Anbieter versucht, so kreative Sachen zu machen, wie auf eine 10-Minuten-Taktung zu wechseln. Also, dass ich zwar nur noch 5 Cent die Minute bezahle, aber ich immer mindestens 10 Minuten abgerechnet bekomme, also mindestens 50 Cent für den kürzestmöglichen Anruf. Das hat dann auch nicht langfristig geklappt und dank des Urteils ist dann tatsächlich über die Jahre hinweg es günstiger geworden, im Knast zu telefonieren. Und in den meisten Gefängnissen ist man jetzt bei so 5 Cent die Minute. Wenn wir uns das nochmal anschauen, wir waren bei 70 Cent in 2013 und wir sind 2023 endlich bei 2 Cent gelandet. Und da hat ein bisschen Wettbewerb und ein Verfassungsgerichtsurteil uns hingebracht. Jetzt während der Pandemie waren auf einmal ganz neue Sachen möglich. Hamburg hat zum Beispiel an alle Gefangenen Handys rausgegeben in die Zelle, also so ganz simple Feature für uns, wo man dann 10 Leute anrufen konnte und man hat einen Prepaid-Plan dafür bekommen und konnte, weil es ein Flatrate oft war, so viel telefonieren, wie man wollte. Es gab quasi keinen Missbrauch. Und den Gefangenen wurden die Handys aber trotzdem wieder abgenommen. Also wenn wir uns überlegen, wir haben über 20 Jahre hinweg ein Unternehmen gehabt, das ein Geschäftsmodell darauf beruht hat, dass Gefängnisse Angst haben und dann macht man mal das andere Extrem, weil man es während Corona dringend gebraucht hat und hat trotzdem funktioniert. Im Jahr 2023 wurden dann aus den 2 Anbietern, die es gab, wieder 1 Anbieter. Was diese 2 netten Herren nicht ahnten, ist, dass in etwa zur selben Zeit ich mich angefangen habe, mit Haftraum-Telekommunikation zu beschäftigen. Und am Anfang noch so ziemlich langweilig eigentlich. Ich habe mir so deren Websites angeschaut und ich habe irgendwie so gesehen, oh, da können Verwandte so Geld einzahlen und man gibt da so eine 7-stellige Nummer ein. Das ist die Nummer, die man als Gefangener bei diesem Anbieter hat. Und wenn man diese Nummer eingegeben hat, dann hat man die Möglichkeit, auf der Webseite Verwandten Geld zu schicken. Und das können die dann vertelefonieren, damit quasi Gefangene nicht nur das Geld, was sie drinnen verdienen, fürs Telefonieren ausgeben können, sondern Mutti auch noch was dazugeben kann. Und ich habe damals gedacht, so 7-stellige IDs. Wenn da mindestens auch nur 20.000 Leute im System sind, in Deutschland, da sollten so 35.000 drin sein, müsste jede 500. Nummer ein Treffer sein. Und naja, ich habe dann halt mal so dieses Ding gescrapt und habe gesehen, oh, wenn ich diese API aufrufe und eine Nummer eingebe, die irgendwie funktioniert, dann erfahre ich, wie viel Geld die Person gerade fürs Telefonieren zur Verfügung hat. Teilweise habe ich auch gesehen, in welcher Anstalt die Person einsitzt. Und ich habe dann damals einen Scraper geschrieben und habe das ein bisschen laufen gelassen und dachte, irgendwann wird es eine lustige Story, dass man so von außen sehen kann, wie viel gerade vertelefoniert wird. Und habe das laufen lassen und habe es irgendwie vergessen. Das passiert mir manchmal. Und dann ist mir im Sommer 24 eingefallen, ja, Gefängniskommunikation ist immer noch ganz schön scheiße, muss man was machen. Und dann habe ich mal so die üblichen Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel so angefangen, mir Certificate Transparency Logs anzuschauen und zu schauen, was läuft denn noch so alles unter diesen Domains von diesen Anbietern? Und da läuft ganz schön viel. Jede einzelne JVA hat eine Webadresse und es gibt da so ein Video-Visit-System und da melde ich mich natürlich mal an. Und in dem Video-Visit-System kann ich wieder diese 7-stelligen Nummern eingeben. Und diese 7-stelligen Nummern, wenn ich die da eingegeben habe, dann sagt mir das so, du hast einen Kontaktrequest geschickt. Die ploppen dann in der Anstalt auf und die Anstalt sagt dann, ja, Lilith darf mit den Leuten Video telefonieren oder nicht. Fanden die dann auch komisch, als ich ganz viele Leute angefragt habe. Was aber das eigentlich Interessante war, ist, dass das Ding einen WebSocket-Request gemacht hat und mir zurückgegeben hat, den Namen der Person, die interne Buchnummer und noch so ein paar andere Sachen, je nach Gefängnis. Und da dachte ich so, ja, jetzt muss ich eigentlich einen Report schreiben. Jetzt muss ich ja tatsächlich noch so ein bisschen suchen, weil das muss sich ja lohnen. Und ich hatte ja gerade erwähnt, dass jeder einzelne Knast eine Domain hatte. Und dann habe ich mal so geschaut, wo die dann hinzeigt. Dann ist mir so aufgefallen, das waren so tatsächlich so Telekom-Adressen, die so darauf hindeuten, dass das teilweise wirklich in die Knäste geht. Und da war dieses nette Login-Interface vorne, da dachte ich so, nice, Knastmanagement aus dem Homeoffice. Und wenn man an diese URL jetzt /GraphQL/ rangehängt hat, dann hatte man eine API in den Knast. Und diese API, die hat einem eigentlich alles gegeben, was dieses System so hatte. Von allen Gefangenen in dem Gefängnis, den Namen, ganz viel Metadaten, wo sie vorher inhaftiert waren, wann sie das zuletzt benutzt haben, was impliziert, ob sie vielleicht entlassen wurden. Die PIN, mit der sie sich am Telefon anmelden, weil man muss normalerweise, wenn man sich auf dem Flur anmeldet, erst seine 7-stellige Nummer eingeben und dann die PIN eingeben. Aber auch so andere interessante Sachen, wie auf welcher Station die Person sitzt. Das ist eine Info, die kann mir zum Beispiel sagen, ob die Person ein Drogenproblem hat oder wie lange sie im Gefängnis sitzt, weil die werden teilweise nach Stationen getrennt. Und dann hatten wir Anruflogs zu jedem einzelnen Anruf, wo ich gesehen habe, wie lange hat die Person telefoniert, wer wurde angerufen und in welcher Beziehung standen die Leute zueinander. Und da stand dann oft sowas dabei wie Kind, Tante, Freundin, Anwalt, was man halt so erwarten würde, aber halt auch solche Sachen. Und das ist natürlich ziemlich kritisch, wenn da irgendwie dabei steht, dass ich weiß, dass die Person vielleicht gerade ein Drogenproblem hat im Knast oder irgendwie mit dem Zollkriminalamt redet und vielleicht Sachen erzählt, die sie früher gemacht hat oder die andere Leute gemacht haben. Und das war dann der Punkt, wo ich mir diese Frage nochmal stellen musste. Und die Antwort war in dem Fall relativ einfach, dass das ein Responsible Disclosure wird, weil da waren Daten von Menschen, die nicht so viele Privilegien haben, betroffen. Und damit war das völlig klar. Das muss man Responsible Disclosure. Dafür brauche ich keinen Applaus. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe Eva Wolfangel und Svea Eckert von Zeit und NDR angerufen. Wir haben uns die Lücke gemeinsam angeschaut. Und dann habe ich eine lange E-Mail geschrieben an ganz viele Landesbehörden. Es war super schwierig rauszufinden, wer eigentlich jeweils in den Knästen diese Systeme betreibt. Es war super schwierig, den Hersteller von dem System zu erreichen. Da gab es so ganz viele, ich bin nicht verantwortlich. Und am Ende des Tages hat es aber tatsächlich nur 2-3 Tage gedauert. Und dann war das System abgeschaltet und dann gab es auch entsprechende Presseberichterstattung dazu. Und was tatsächlich ganz lustig war, war, wie der Anbieter erklärt hat, dass es zu dieser Lücke gekommen ist. Erstmal war die mindestens 2 Jahre offen, also für 2 Jahre, wenn man die richtige URL wusste, konnte man all diese Daten aus allen Gefängnissen abrufen. Und sie haben gesagt, das war menschliches Versagen, weil sie nämlich das System weiterentwickelt haben und in bestimmten Knästen das nur völlig intern betrieben wurde. Und wenn das völlig intern betrieben wird, warum brauche ich dann API-Authentifizierung? Ist ja völlig logisch. Was an der Stelle tatsächlich auch ganz lustig war, ich habe eine Instanz von diesem ganzen System gefunden, die in Finnland in so einem Smart Prison Modellprojekt lief, ohne diese ganzen Sicherheitslücken. Also sowohl das in dem Video-Visit-System als auch diese ganzen anderen Sicherheitslücken, es waren insgesamt noch ein paar mehr, waren da alle gefixt, fast so, als hätten die mal einen Pentest gehabt. Und dann haben sie alles zugemacht, aber haben irgendwie vergessen, dass sie in Deutschland auch noch einen ganzen Haufen Knäste das System benutzen. Und in der Folge von dieser ganzen Geschichte war es dann so, dass das tatsächlich auch zum Beispiel Thema im Hamburger Justizausschuss wurde. Da waren die tatsächlich sehr unglücklich darüber, dass Telio so als Firma so existiert und die einzige ist. Und sie würden super gerne eigentlich kündigen und zu einem neuen Anbieter wechseln. Aber bei den letzten Ausschreibungen hat sich einfach niemand beworben. Bedeutet, wenn sie es nächstes Jahr neu ausschreiben würden, im Zweifel würde sich wieder nur Telio bewerben. Und das bringt ihnen ja dann natürlich auch nichts. Also der Staat ist irgendwie unhappy darüber, dass es nur einen Anbieter auf einem sehr kleinen Markt gibt, weil es sind nur 38.000 Gefangene. Aber am Ende des Tages möchte er es trotzdem als einen Markt belassen. Ganz interessant waren tatsächlich auch eine IFG-Anfrage, die netzpolitik.org gestellt hatte, wo sie mal mit den Justizbehörden nach Dokumenten gefragt haben zu diesem Vorfall. Hier seht ihr zum Beispiel eine von der Polizei, die nicht so glücklich darüber war. Wir erinnern uns, in den Daten war teilweise zu sehen, wer mit der Polizei kommuniziert hat. Waren die darüber sehr unglücklich. Und ganz lustig war, dass intern in der Justizbehörde jemand diese sehr gute Frage hatte. Weil wir erinnern uns, der USP von Telio ist das da. Das ist, warum es einen Anbieter dafür gibt. Und wenn wir jetzt schon mal Zugang zu diesem System haben, finde ich, können wir auch ein bisschen quantitativ Daten auswerten. Das habe ich gemacht. Und was ich gesehen habe, ist jetzt für Hamburg, dass im Betrachtungszeitraum von 30 Tagen von den Anrufen nur 2 Stück aufgezeichnet wurden. Bedeutet, wir haben irgendwie viele, viele tausend Anrufe. Und dieses Aufzeichnungsfeature und dieses Tracking-Feature wurde in 2 Fällen offiziell benutzt. Dann gab es aber noch 4 weitere Personen in dem System, bei denen Anrufe aufgezeichnet wurden. Die Anrufe wurden aber nicht als aufgezeichnet markiert. Und das Abhörfeature wurde gar nicht benutzt. Wenn wir in die Ausschreibung des Landes Hamburg schauen, dann ist eine riesige Sektion in dieser Ausschreibung, geht es darum, dass sie gerne Anrufe aufzeichnen, abhören und am besten sogar aus dem Homeoffice würden. Wenn wir uns für Hamburg jetzt irgendwie die Zahlen anschauen, dann mittlerweile bezahlen Gefangene da so 13 Euro pro Monat, wenn sie ein Flurtelefon benutzen, also sie telefonieren weniger. Und wenn sie ein Haftraumtelefon haben, sind es 30 Euro. Und der Monatsumsatz von Telio für die großen JVAs in Hamburg sind knapp 31.000 Euro. Das ist lange nicht mehr so viel, wie sie gemacht haben, als sie noch viel Geld fürs Telefonieren verlangt haben, aber es ist immer noch ein bisschen was. Und ich hatte ja erwähnt, dass sie jetzt diese neue Idee haben mit dem Haftraum-Mediensystem. Und auch da schauen wir uns, glaube ich, jetzt mal ein bisschen die Economics von an, weil wir wollen ja nicht, dass Telio pleite geht. Und dazu schauen wir als erstes in die Ausschreibung des Landes Berlins für Haftraummediensysteme. Und da sehen wir, dass es so eine ganze Menge Dinge gibt, die man in so einem Haftraummediensystem laut Ausschreibung verkaufen kann. Also das soll so ein Gerät werden, das irgendwie alles kann. Radio, Telefonie, Internet, Spielen, E-Book-Reader, alles in einem smarten Screen, damit man in der Zelle nicht mehr so viel Geräte hat, die man irgendwie kontrollieren muss. Und das ist dann die Preisliste, die Telio daraus gemacht hat. Es kostet jetzt also irgendwie 20 Cent pro Minute, wenn ich Videotelefonie über das System machen möchte. Weil Videotelefonie ist ja aufwendig und komplex, bezahlt ihr bestimmt auch. Ein paar Webseiten aufrufen dürft ihr für 2 Euro und ihr kriegt ein paar Open-Source-Spiele für 5 Euro pro Monat. Wenn wir das jetzt zusammenrechnen, sind wir zwar nicht mehr bei 200 Euro pro Monat, aber immerhin bei 77 Euro. Und da ist nur eine Stunde Videotelefonie drin. Das ergibt für Deutschland, wenn wir uns den Markt zusammenrechnen, in etwa 33 Millionen Euro. Telio ist natürlich kein Charity-Unternehmen und Telio gehört mittlerweile einem großen Investmentfonds, Charterhouse Capital. Und Charterhouse Capital hatte bestimmt eine tolle Idee, als sie Telio gekauft haben, weil ich meine, am Ende betreibt man öffentliche Infrastruktur, Leute in den Knast stecken, werden wir immer eigentlich gutes Business. Jetzt ist die Frage, was machen wir als Gesellschaft damit, dass es so ein Business gibt, das kein gutes Geschäftsmodell ist, weil der Markt ist nicht so groß, es wird da keine zwei Anbieter geben und der Staat ist leider ein bisschen blöd, weil er solche Ausschreibungen macht und nicht sieht, dass Digitalisierung Resozialisierung fördern kann. Wir können sagen, wir lassen das irgendwie so oder man, keine Ahnung, meine einzige Idee ist eigentlich, Telio zu kaufen für Deutschland, also Telio das Deutschlandgeschäft abzukaufen. Und ich meine, der Business Case dafür ist eigentlich ziemlich einfach. Wenn wir jedem Knast kostenlose, sichere und gut in ihre Arbeitsabläufe integrierbare Telefoninfrastruktur geben, dann hat der Knast ein gutes Gefühl und das Unternehmen, das es macht, wird Gatekeeper für die digitale Kommunikation von allen Gefangenen. Und das sollte im besten Fall kein Markt sein und das sollte so entwickelt werden, dass es für gefangene Menschen funktioniert. Und wenn man die fragt, was sie wollen, dann sind das nicht 5 Open-Source-Spiele, sondern dann ist das vielleicht Spotify. Und da spricht eigentlich auch nichts dagegen, so wenn man sich so den Justizvollzugsalltag anschaut. Deswegen, das meine ich tatsächlich ganz ernst, den Business Case dafür haben wir uns mal durchgerechnet und das M&A-Team haben wir eigentlich auch zusammen. Falls ihr zufällig Investoren seid, die zu viel Geld haben, meldet euch. Mit dem Haftraummediensystem verschlechtern sich auch andere Sachen im Knast, weil ich habe erwähnt, JVA-Leiter wollen, dass weniger Geräte im Raum stehen. Deswegen soll das Haftraummediensystem Zocken auch beinhalten. Bisher ist es oft so, dass man eine PlayStation 2 oder eine Xbox 360 im Knast haben kann. Und das soll das Haftraummediensystem ersetzen. Und deswegen soll es mindestens 5 kostenlose Spiele darauf geben. So stand es in der Ausschreibung. Die Ausschreibung wurde dann noch so ein bisschen detaillierter. Eine Spielkonsole wäre eine Option und man kann irgendwie mehr Spiele anbieten und das auch kostenpflichtig. Und dann wird noch genau erklärt, was die Spielkonsole alles dürfen muss, wie da darf nur eine Person dran spielen können, weil dann ist das irgendwie besser für den Haftalltag. Aber dieses komplette Ding Spielkonsole und Spielen ist in der Ausschreibung, ihr kennt das vielleicht, da gibt es so muss, soll und kann. Und die Spielkonsole war halt komplett kann. Das heißt, Telio muss das nicht bereitstellen. Telio hat sich dagegen entschieden, weil es einfacher und man kann ja auch mit Open Source Spielen Geld verdienen. Und ich sage die ganze Zeit Open Source Spiele. Und ein Teil davon auf dieser Liste sind auch Open Source Spiele, aber nicht alle. Einige davon sind Free-to-Play Spiele. Und da habe ich mir gedacht, haben die diese Spiele eigentlich lizenziert? Und die Antwort ist natürlich nein. Ich habe mehrere der Spieleentwickler angeschrieben und ich habe überall zurückbekommen, nein, Telio hat sich diese Spiele nicht bei uns lizenziert. Und zum Beispiel Dan Vogt, der irgendwie Datawing entwickelt, wusste nicht mal, dass sein Spiel im Knast gespielt wird. Und sein Ziel war ganz klar, dass Menschen das Spiel kostenlos spielen dürfen und fand das ziemlich scheiße. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid eine der 5 Leute in Deutschland, die wegen Urheberrechtsverletzung im Knast sitzen. Und ihr dürft euch dann für 5 Euro im Monat Spiele mieten, die nicht lizenziert waren. Ich finde das immer noch super. Okay, wenn ihr dachtet, das war jetzt der langweilige Teil, dann kommen wir jetzt zur Verwaltung von Gefangenen. Ich nenne das mittlerweile den Knaststack. Den gibt es, der wird in Deutschland in 13 Bundesländern eingesetzt. Der teilt sich primär in diese 3 großen Applikationen auf. Basis Web, das Basis steht für Buchhaltung, Software und das Web steht nicht für Internet, zumindest nicht so, wie wir es kennen. Und das Basis Web macht am Ende so all die Basissachen, die im Knast anfallen, Arbeitsverwaltung, ihr seht es ja. Und Nexus Velus, Velus ist das System, in dem wird getrackt, wenn ihr ins Gefängnis kommt, alles, was ihr dabei habt, wird eingesagt und wird dokumentiert, dass ihr das hattet. Und immer, wenn euch im Gefängnis ein Gegenstand ausgehändigt wird, dann wird das auch dort getrackt. Und ja, Supart Justiz ist das Case Management für Sozialarbeitende. Dieser Knaststack kostet das Land Berlin 45,70 Euro pro gefangener Person pro Monat. Das ist seit dem Jahr 2023 um 37% gestiegen, was ich relativ viel Geld finde, wenn man bedenkt, wie viel Telefonie und wie viel Internet man dafür bereitstellen könnte. Schauen wir uns Basisweb noch mal ein bisschen genauer an. Das ist eines der erfolgreichsten Verwaltungsprodukte in Deutschland, würde ich sagen. Wird seit dem Jahr 2000 von der Materna SE entwickelt. Wird in 13 Bundesländern eingesetzt und die steuern das gemeinsam. Ihr wisst vielleicht Onlinezugangsgesetz und so. Es kommt relativ selten in Deutschland vor, dass 13 Bundesländer sich einigen können, um eine Verwaltungsleistung zu bauen. Besonders erfolgreich ist es auch, weil es ist international erfolgreich. Luxemburg benutzt es nämlich auch. Wir wissen über Basisweb öffentlich so gut wie nichts. Das ist einer der wenigen Screenshots, die man im Internet davon findet. Und wir können aber in Gefangenenzeitungen so ein bisschen was über die Einführung von Basisweb im Jahr 2000 lesen. Damals hieß das noch Basis 2000. Und Basis 2000 ist ein Muster für, wie man erfolgreich schnell digitalisieren kann. Man ignoriert einfach geltendes Recht und man ignoriert die Bedürfnisse von Menschen. Denn man hat einfach zur Vereinheitlichung gesagt, in allen Bundesländern haben Gefangene ab jetzt nur noch 15 statt 18 Tage Urlaub. Ohne das Gesetz zu ändern, bezahlt man einfach nur noch 15 Tage Urlaub aus. Ist jetzt halt so. Und habe ich mir gedacht, wenn das so ein erfolgreiches Verwaltungsverfahren ist, dann frage ich doch einfach mal per Informationsfreiheitsgesetz bei den Justiz- und Datenschutzbehörden an, was sie mir denn zu dem Verfahren sagen können. Und aus einem der Landesbehörden für Datenschutz habe ich zurückbekommen, dass es da manchmal so Leute gibt, die so sind, warum hat denn Basisweb keine Erfassung, wer auf meine Daten zugegriffen hat? Und ich habe dann mal mit Gefangenen geredet und mir wurde so erzählt, ja, wenn du Infos aus Basisweb brauchst von einer anderen Person, dann gehst du halt ins Stationsbüro und fragst den Beamten, der da gerade sitzt, ob der mal einen Auszug von einer anderen Person aus Basisweb ausdrucken kann, wenn man wissen will, wo jemand hinverlegt wurde oder warum jemand im Knast sitzt. Und wenn man so dieses Wissen hat, dann ist vielleicht irgendwie klar, dass es gut wäre, wenn gelockt werden würde, wenn in Basisweb auf Daten zugegriffen wird. Das Land NRW findet das nicht so zweckmäßig, dass man das tut, deswegen ist es lange nicht passiert. Und als dann der Datenschutz darauf bestanden hat, wurde ihm gesagt, ja, das ist sehr kompliziert, Logging einzuführen. Das dauert mindestens 5 Jahre. Das kommt mit der nächsten Version von Basisweb. Das war im Jahr 2013. Die nächste Version von Basisweb, soweit ich es verstehe, ist noch nicht da. Die wird nächstes Jahr ausgerollt. Und ich habe ja erwähnt, ich habe auch die Justizbehörden angefragt. Die Justizbehörden aus allen 13 Bundesländern, fast, nicht ganz, haben mir alle denselben Ablehnungsbescheid wortgleich geschickt. Und zwar können sie mir nichts zu diesem Verfahren sagen, weil Luxemburg in diesem Verfahren auch involviert ist. Und das Großherzogtum Luxemburg hat nach meiner Anfrage im Lenkungskreis entschieden, dass Deutschland lieber nichts zu dem Verfahren öffentlich sagen soll. Und da wird jetzt wahrscheinlich gegen geklagt, aber das ist der aktuelle Stand, warum wir so wenig auch heute darüber wissen. Es gibt aber ein Verfahren, über das wissen wir deutlich mehr, denn große, schwere Jungs kommen in Basisweb und der Jugendarrest wird im VZ-chen gemanagt. Und der Vorteil vom VZ-chen ist, Man kann sich die Updates einfach runterladen. Und jetzt müssen wir einmal gerade Screen switchen, weil ich kann euch das live zeigen. So. Stellt euch vor, ich würde jetzt in der JVA Remscheid sitzen und würde mich erstmal einloggen. Moment, das ist ja das Passwort. Das ist übrigens das Standard, der Standard-User ist Großadministrator. Und das Standardpasswort ist Moonterm. Und jetzt logge ich mich ein. Jetzt kriege ich erstmal einen Hinweis, dass ich das Aktenzeichen nicht zurückgesetzt habe. Ich habe nicht verstanden, wie das geht. Ich habe mich wirklich wochenlang mit dieser Software beschäftigt. Ich habe es nicht rausgefunden. So. Und jetzt startet die Software. Und ich habe da jetzt mal einen Beispiel-Account angelegt. Ihr seht hier, ich habe einen Sicherheitshinweis, dass man mir keinen Computer geben darf. Und ja, diese Software hat viele tolle Features. Also da ist alles drin. Da könnt ihr mit Geld verwalten, Bücher verwalten, Menschen verwalten, alles. Und so ein paar Checkboxen finde ich schon sehr innovativ. Zum Beispiel, dass ich hier sagen kann, ob eine Person eingebürgert war oder nicht. Das brauchen die wohl für die Statistik. Oder wie sie Geschlecht gelöst haben, fand ich auch super. Und zwar gibt es das reale biologische Geschlecht und es gibt das definierte Geschlecht. Und wie viele Religionen gibt es wohl? Ja, 4. Auch interessant sind die Sonderkost, die es gibt. Ich habe bis heute nicht rausgefunden, was Pilzausgleich ist, aber Moha-Kost finde ich höchst problematisch. Basisweb hat auch tolle Auswertungen, weil man muss ja irgendwas mit diesen Daten machen. Dafür gehe ich jetzt ins Statistikmodul. Und dann gibt es da bei Default die Statistik Eingebürgerte. Und wenn ich die laufen lasse, dann bekomme ich eine Auswertung danach, wie viele Menschen denn seit Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft in meinem Gefängnis haben, wofür auch immer ich das brauche. Bei Religion haben wir natürlich genau dasselbe. Nee, also ihr seht, das ist hervorragende Software. Konnte man sich einfach so runterladen. Der Nachteil war, dass sie ohne die ganzen Linked Libraries ausgeliefert wurde. Deswegen hat es 2 Wochen gedauert, historisch 15 Jahre alte Libraries bei Unternehmen anzufragen, die es teilweise gar nicht mehr gibt. Aber jetzt habe ich quasi eigentlich alles, um einen Jugendarrest aufzumachen. So, können wir wieder zurückswitchen? Sehr gut. Die Software hat natürlich auch Verschlüsselung. Kryptographie ist wichtig. Da gibt es zum Beispiel die Entschlüsseln-Funktion mit dem hartcodierten Krypto-Key 4711-0815. Den kann man sich auch gut merken. 4711, wie rieche ich als Justizbeamter? 0815, wie bin ich? Ein anderes Highlight ist, dass diese Software natürlich auch SQL-Injections kann in jedem Feld. Das heißt, wenn ich Gefangene bin, könnte ich einfach, wenn ich so einen PC mit so einem Login-Screen von Basisweb hätte, das hinten, das einfach in das Login-Feld eintragen und dann kann ich damit meinen Jugendarrest löschen. Ich hatte überlegt, irgendwie so Postkarten zu machen, die man an Jugendarreste schickt. Und die Mugshots, habe ich ja auch einen in der Software, werden in der Knackikop-Datei angelegt. Ja, der Ordner heißt einfach so, weil der Entwickler das, glaube ich, cool findet. Was ich habe euch gar nicht erzählt, wer das gebaut hat. Das hat ein sehr engagierter Mitarbeiter der JVA Remscheid gebaut. Der hat dafür auch, ich glaube, so 99 oder so den Innovationspreis des Landes NRW für gewonnen. Ich glaube, 10.000 Euro oder Mark. Sorry, gerade nicht ganz sicher. Natürlich habe ich die Justizministerien damit konfrontiert. Das Land NRW wollte nicht eingestehen, also hat zwar nicht so explizit gesagt, wie problematisch diese Software ist, aber sie wird bald abgelöst, deswegen muss man sie inhaltlich auch nicht mehr überarbeiten. Aber die benutzen es noch und es ist kein Problem, dass das auch nicht so gut gesichert ist oder so, weil es gibt ja spezielle organisatorische Maßnahmen. Ich nehme an, der Computer steht im Gefängnis. Die Software war aber zeitweise quasi bundesweit im Einsatz. Ich habe nicht alle Bundesländer angefragt, aber das sind zwei, von denen ich eine Antwort bekommen habe. Und in Berlin wird es tatsächlich nicht mehr eingesetzt, aber keines der Bundesländer wollte was dazu sagen, dass so eine problematische Software quasi jahrzehntelang bei ihnen eingesetzt wurde. Es ist jetzt halt nur, wir haben das jetzt mit einer Lite-Version von Basis Web ersetzt. Ich hoffe, die hat nicht dieselben Eingabefelder. Bevor wir zum Ende kommen, ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass es in vielen deutschen Gefängnissen Gefängniszeitungen gibt. Um genau zu sein, gab es in den letzten 20 Jahren über 60 verschiedene Gefangenenzeitungen in verschiedensten Gefängnissen. Die meisten davon waren nie online verfügbar. Das ist dann so eine gedruckte Zeitung, die wird innerhalb der Anstalt verteilt. Manchmal, wenn man die richtige E-Mail-Adresse oder Postadresse weiß, kann man die auch nach Hause ordern. Aber die gibt es nicht online, oft wurden die nicht mal in die Nationalbibliothek übergeben. Und deswegen habe ich mir gedacht, weil das so eine wertvolle Quelle war, um zu sehen, wie auch Digitalisierung im Knast funktioniert hat, ich frage mal einfach alle Knäste in Deutschland per IFG an, ob sie eine Zeitung haben und ob sie mir die geben wollen. Viele Knäste haben mir tatsächlich geantwortet und haben mir Zeitungen gegeben. Wir haben jetzt mittlerweile über 300 davon auf knastarchiv.de. Und über die nächsten paar Wochen werden da noch deutlich mehr dazukommen, weil wir haben schon eine Menge Bewilligungen. Allerdings so große Dateien hochzuladen, wisst ihr, ist manchmal schwierig. Ich bekomme jetzt USB-Sticks geschickt. Ist völlig okay, habe ich kein Problem mit. Schicke ich auch gerne wieder zurück. Und ich kann euch... Und ich kann euch echt empfehlen, einfach mal in solche Zeitungen reinzulesen, weil ich weiß, Knastserien auf Netflix sind spannend, aber die Realität ist manchmal interessanter. Und wir haben noch so ein interessantes Problem von, was zensieren wir und was zensieren wir nicht in Zeitungen. Hier seht ihr zum Beispiel Beate Zschäpe aus der JVA Chemnitz. Die gewinnt regelmäßig beim Preisausschreiben ihrer Zeitung, wo man so ein Kreuzworträtsel und sowas lösen muss und dann kann man Kaffee gewinnen. Und sie gewinnt da regelmäßig. Ihr könnt auch lernen, wie ihre Abteilung gärtnert und so, es ist wirklich interessant. Aber zum Beispiel bei ihr habe ich mich entschieden, sie nicht zu zensieren. Was ich jetzt in dem basically letzten Jahr, in dem ich mich mit Knästen beschäftigt habe, gelernt habe, ist, dass wir eigentlich viel zu wenig wissen. Und dass wir uns viel mehr damit beschäftigen müssen, was in Knästen passiert und was für problematische Sachen da passieren und wie wir ermöglichen können, dass gefangene Menschen mehr kommunizieren können und nicht in so menschenverachtender Software verwaltet werden. Und dafür, weiß ich nicht, kann ich eigentlich nur sagen, dass sich Knäste ja auch nicht an geltendes Recht halten, wie wir gerade so ein bisschen gesehen haben. Warum sollten wir das also tun? Das Recht ist auch scheiße. Deswegen, bitte hackt Knäste. Das hier war eine Anleitung. Ich habe eine Menge Tools genannt, die sich mal Leute anschauen sollten. Aber passt bitte auf die Leute in den Knästen auf und euch selber. Und das war's. Applaus